HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Fastenexpertin Brigitte Greim. Gastgeberin ist Ursula May. Mein Gast Brigitte Greim, heute im hr2-Doppelkopf, hat ihr Leben rund um das Thema Fasten und gesunde Ernährung gestaltet. Und ihr wichtigstes Thema ist die Selbstverantwortung, die wir für unsere Gesundheit und unser Leben übernehmen. Brigitte Greim hat das Kur- und Fastenzentrum Friedborn im Schwarzwald mit ihren Eltern zusammen gegründet und mehr als 50 Jahre geleitet. Und sie steht für das, was dort angeboten und gelehrt wird. Mit über 70 immer noch rank und schlank. Und noch heute kann sie die Fastengäste damit überraschen, dass sie mal eben im Speisesaal einen Kopfstand vorführt. Yoga macht sie, seit sie 11 Jahre alt ist. Die Geschichte von Friedborn im Schwarzwald hat ihren Beginn 1926 im Taunus gehabt. Und wie die Idee des Fastens und der Ernährung nach den Prinzipien des schwedischen Arztes Are Wehrland dazu führte, dass Friedborn noch heute ein Zentrum für die gesundheitliche und seelische Regeneration ist, darüber sprechen wir heute im hr2-Doppelkopf. Einen schönen guten Tag, Brigitte Greim.
Guten Tag, Frau May.
Viele Menschen wollen ja gerne ein gesundes Leben führen. Sie wollen möglichst wenig krank sein und machen dann doch alles, was ihnen nicht gut tut. Essen zu viel, trinken zu viel, arbeiten zu viel, sind im Dauerstress. Brigitte Greim, Sie sagen, man kann lernen, das besser zu machen. Wie geht das?
Ja, erst muss man mal sich klar sein, was will ich? Was will ich? Will ich Gesundheit? Will ich Lebensqualität? Und sich dann drum kümmern, welche Möglichkeiten gibt es, da etwas zu ändern.
Was sind denn die Gründe dafür, dass Menschen nicht auf die Idee kommen, sich auszusuchen, was will ich?
Erstmal, warum wollen sie etwas ändern? Meistens sind entscheidend die Krankheit oder die Liebe. Aus Liebe macht man auch etwas. Und dann habe ich schon alles durchprobiert, was mir helfen könnte. Und dann ist die Möglichkeit zu fragen, gibt es etwas, was ich selber tun kann? Mit der Selbstverantwortung, also die Frage, wie schaffe ich es, besser mit meinem Körper oder mit meinem Leib umzugehen?
Viele Menschen warten ja darauf, die gehen zum Doktor, lassen sich Tabletten verschreiben. Also sie warten darauf, dass ihnen irgendwie geholfen wird von außen. Woran liegt das? Was kann man dagegen tun?
Ja, weil das die leichteste Möglichkeit ist von außen, geht am schnellsten, nur dauert häufig nicht ewig an. Also sehr viele Probleme sind, weil kleine Hindernisse nicht genommen wurden. Also ein kleiner Schnupfen gleich mit schweren Mitteln bekämpft. Also wenn ich kleine Hindernisse nicht nehme, dann kommen häufig große. Also zu fragen, wann sprechen und wie sprechen die Organe mit mir und wie antworte ich darauf?
Also das wäre so ein Appell daran, doch auch mehr in sich hineinzuhören und zu gucken, was braucht der Körper? Braucht er vielleicht einfach 2 Tage auf der Couch und Tee trinken oder braucht er wirklich schwere Antibiotika? Das ist so die grundsätzliche Frage.
Ja.
Einer Ihrer Schwerpunkte im Kurzentrum Friedborn ist ja das Fasten. Also auf die Ernährung, die spielt da auch eine große Rolle, da kommen wir aber später noch zu sprechen. Brigitte Greim in hr2 Kultur Doppelkopf. Warum ist es gut, wenn der Mensch fastet?
Im Fasten geben wir dem Körper die Möglichkeit, Dinge, die er abgelagert hat, die er nicht aufräumen konnte, aufzuräumen. Also es ist ein Großputz im Körper, denn sehr vieles, was wir zu uns nehmen, ist eigentlich gar nicht für den menschlichen Organismus geschaffen. Also legt er es irgendwo hin. Und beim Fasten ist die große Möglichkeit, wie im Frühling manche Menschen Großputz machen, aufzuräumen. Zu sagen, Körper, du darfst jetzt loslassen, was dir eigentlich nicht zusteht.
Wie geht denn das Fasten in Friedborn vor sich? Also was genau passiert, wenn man Friedborn gebucht hat, um eben zu fasten?
Ja, wenn man anreist, dann wird man erstmal schauen, was ist das für ein Ort Und dieser Ort sollte so sein, dass nicht so viel Ablenkung ist, sondern die Hinwendung ist. Und dann beginnt es den ersten Abend mit einer Speise, die sich Molino nennt, die nochmal die Verdauung anregt. Denn das Ausscheiden über die Nieren und über den Darm ist ein großes Thema. Und es ist Molino den ersten Tag und den nächsten Morgen gibt es bei uns 30 Gramm Bittersalz. Die werden sehr früh getrunken. Dann geht man nicht so weit außer Haus wegen der ausscheidenden Wirkung. Ja, das kann dann sehr schnell gehen. Aber ohne dass man ausgeschieden hat, fühlt man sich nicht wohl und es können Kopfschmerzen oder auch Migräne entstehen. Also Ausscheiden gerade über den Darm spielt eine ganz, ganz große Rolle beim Fasten. Und dann wird nur noch getrunken. Also es ist die bewusste Entscheidung, nichts Festes zu sich zu nehmen, sondern nur trinken. Trinken, erster Stelle Wasser. Wasser sollte man auch fragen, was für ein Wasser trinke ich. Dann Gemüsebrühe, verschiedene Säfte oder auch verschiedene Tees. Also 3 Liter wäre das Ideale an Trinkmenge beim Fasten. Und dann schaut man, die Leber ist so ein wunderbares Organ, wie unterstütze ich die Leber? Und da mache ich eine Leberauflage, also feuchte Wärme auf den rechten Oberbauch. Und dann ein Bittertee. Bittertee kann Wermuttee sein, 1000-Gülden-Kraut-Tee sein, also die Unterstützung der Leber.
Also für Menschen, die noch nie gefastet haben, klingt das ja erst einmal bedrohlich. Für eine bestimmte Zeit, sei es eine Woche, im Idealfall sogar 3 oder 4 Wochen, wenn man eine Krankheit damit angehen möchte. Also in diesen Zeiträumen, die man sich halt vorher überlegt oder guckt, wie sich das entwickelt, in dieser Zeit nur Tees, Säfte oder eben diese Gemüsebrühe zu sich zu nehmen, warum macht das so Angst oder manchen Leuten so viel Angst, grundsätzlich aufs Essen zu verzichten?
Weil sie es so noch nie ausprobiert haben. Und häufig Menschen, wenn sie mal eine Mahlzeit auslassen, sich nicht wohlfühlen. Bei dem Fasten ist es eine andere Situation, weil der Darm frei ist und dann ist auch kein Hunger. Also wer Hunger hat beim Fasten, stimmt was nicht. Fasten ist also der Verzicht und kein Hungern.
Was genau ist der Unterschied zwischen Hungern und Fasten?
Hungern ist, ich habe nichts zu essen oder ich kriege nichts zu essen oder ich habe keinen Appetit, weil ich irgendeine Erkrankung habe.
Welche Erfahrungen machen Sie denn, Brigitte Greim, eben als Fastenleiterin, als Besitzerin des Kur- und Fastenzentrums Friedborn, mit Menschen, die dorthin kommen, gibt es auch Leute, Menschen, die sich das zwar vorgenommen haben, die das aber einfach nicht aushalten, nicht durchhalten. Gibt es das auch?
Das gibt es und darf auch sein. Manchmal ist es nicht der richtige Ort, manchmal ist es nicht die richtige Zeit, der richtige Moment und das darf auch sein.
Welche Beschwerden können denn verbessert werden? Das Gewicht, klar, da wird man, je nachdem, wie lange man das macht, ein bisschen was verlieren. Wenn man nicht sehr Acht gibt, hat man das auch schnell wieder drauf. Aber es gibt ja Menschen, die das nicht nur machen, weil sie einfach mal eine Woche entschlacken wollen, weil sie einfach sich besser fühlen wollen, ein paar Funde loswerden wollen, sondern es gibt auch Menschen, die wirklich Krankheiten haben. Welche Erfahrungen haben Sie denn da?
Ganz besonders der ganze rheumatische Formenkreis. Es gibt ja heute so viele Störungen am Bewegungsapparat. Und wenn dann nach 3, 4 Tagen die Schmerzen verschwinden, dann ist es immer wieder wie ein Wunder für die Menschen. Die ganzen Allergien, also die vielen Unverträglichkeiten, die wir heute haben, kann man natürlich auch am besten damit angehen. Man sich ein Fass vorstellt, was bis oben hin gefüllt ist, häufig mit Dingen, die unser Körper nicht geschafft hat abzubauen. Und dieses Fass leere ich. Und dann fühle ich mich wieder wohl und die Allergien verschwinden und die Schmerzen verschwinden. Gewicht wird losgelassen und ich habe wieder Lebensqualität, fühle mich leicht.
Wie oft sollte man das machen? Einmal im Jahr?
Einmal im Jahr wäre ideal.
Es gab ja mal vor einigen Jahren jemanden, der das Fastenwandern sozusagen entwickelt hat. ein Herr Michel, Christoph Michel,
ja,
der das auch sehr lange praktiziert hat. Ich glaube, Ihr Mann ist da auch einmal mitgelaufen. Also Christoph Michel hat lange Wanderungen gemacht. Das war für viele Menschen auch anstrengend, so von jetzt auf nachher, wenn man das nicht gewohnt ist, 30 Kilometer durch den Wald zu stapfen, dabei nichts zu essen, eben nur viel zu trinken. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht, mit dem Wandern und dem Fasten?
Die besten. Also für mich ist Christoph Michel wirklich ein großartiger Mensch, der etwas in Gang gebracht hat, was so umwälzend in der Gesundung ist, denn Fasten und Bewegung, die gehören zusammen. Und er hat viele Jahre bei uns im Haus auch seine Fastenwanderungen gemacht. Mein Mann und Mitarbeiter sind mit ihm auf große Wanderungen gegangen, die erste große. Also das ist eine wunderbare Möglichkeit und wird bei uns im Haus auch weiterhin praktiziert.
Wohin ist Ihr Mann da gewandert mit Christoph Michel?
Der ist hin von Bad Pyrmont, also oben vom Norden, etwa 500 Kilometer sind die gelaufen und sind dann in München im Studio bei Thomas Gottschalk ganz groß aufgenommen worden, weil das damals noch unglaublich war. Menschen in einer Gruppe wandern und trinken nur Wasser, sind auch vom Fernsehen begleitet worden. Also das war revolutionär.
Ich glaube, für jemanden, der das noch nie gemacht hat, klingt das auch befremdlich. Ich weiß das auch, dass das geht, dass man da keine Sorge haben muss, dass man da vielleicht doch Schwächeanfälle bekommt. Und ich glaube, Christoph Michel hat dann auch immer Honig mitgehabt. Also wenn jemand wirklich mal Kreislaufprobleme bekommen hat, dann hat man dann sein Löffelchen Honig bekommen und dann war das dann auch wieder gut.
Und wichtig ist, dass man genügend trinkt. Also ohne Trinken funktioniert das nicht.
Aber dieses Konzept, dass man sich möglichst bewegen soll, wenn man fastet, das ist ja in Friedborn auch bis heute der Fall.
Unbedingt, unbedingt. Geht gar nicht ohne Bewegung, sonst bauen wir Muskeln ab und das darf nicht sein.
Sie haben Musik mitgebracht, wie hier in HR2 im Doppelkopf üblich. Und Sie haben sich den italienischen Sänger Angelo Branduardi gewünscht. Auch deshalb, weil Sie eine besondere Beziehung haben zu Italien. Warum also Angelo Branduardi hier im HR2 Doppelkopf? Was schätzen Sie an ihm?
Ach, er ist so lebendig, ist natürlich schon ein paar Jahrzehnte her, aber seine Lebendigkeit, die italienische Sprache und eine Musik, die ins Herz geht. Also Musik, die lebendig macht, die zum Tanzen, zur Bewegung anregt, das ist wunderbar.
Ja, da hören wir jetzt mal hinein. Colli la prima mela von Angelo Branduardi.
Mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela.
Angelo Branduardi mit dem Titel Colli la prima Mela, also sowas wie pflück den ersten Apfel. Und ausgesucht hat diesen Titel für den HR2 Doppelkopf die Ernährungsexpertin und Physiotherapeutin Brigitte Greim. Frau Greim, dass Sie sich ausgerechnet diesen Titel ausgesucht haben, dass man den ersten Apfel pflücken soll, hat ja mit dem Fasten durchaus was zu tun, denn das ist die erste Speise, die man dann isst nach dem Fasten. Warum ist das so?
Den Apfel erstens mal natürlich Vitamin C und der Apfel hat eine ganz große Bedeutung. Einfach diese Rundung und den Apfel haben wir 12 Monate im Jahr. Also der Apfel steht in einer langen Tradition in unserer Ernährung. Also man würde nicht gerade eine Kiwi bei uns geben, aber der Apfel, den gut zu schmecken, ihn gut zu riechen, also mit allen Sinnen mal wieder etwas zu sich zu nehmen.
Sie selbst sind ja Vegetarierin, das kommt schon vom Elternhaus aus. Also das ist für Sie die normale Ernährung, ja, seit Ihrer Kindheit?
Ja.
Was essen Sie nicht?
Also Fleisch, Fisch, Wurst, der Alkohol und natürlich keine Zigaretten, kein Rauch. In erster Linie Obst und Gemüse und Getreide. Und wir haben eine laktovegetabile Ernährung, wo auch tierisches Eiweiß in Form von Milch und Käse und Sauermilch, Butter angeboten wird.
Es gibt ja heutzutage sehr viele Lehren, was man essen kann und soll. Also von Hardcore-Veganern bis zu, ja, Multiflexitariern, also die Leute, die je nach Bedarf und nach Gusto dann doch alles essen. Also Sie haben sich ja für den vegetarischen Weg entschieden. Das heißt, Sie essen auch Eier, Sie essen auch Käse?
Käse ja, Eier sehr selten, wenn sie sehr frisch sind, ja.
Warum essen Sie keine Eier oder nur sehr selten?
Ja, weil die Eier häufig zu alt sind. Und Wehrland wollte aus dem Darm die Fäulnis und die Gärung haben. Und wenn ich Fleisch, Fisch, Wurst und Eier esse, habe ich leicht eher Fäulnis im Darm. Also jeder, der gefastet hat und dann nach ein paar Tagen das erste Ei isst und auf die Toilette geht, weiß, wovon wir jetzt reden.
Das Fasten- und Kurzentrum Friedborn im Südschwarzwald, das ist, soweit ich weiß, zurzeit das letzte Haus, das eben so ganz im Sinne des schwedischen Arztes Are Wehrland geführt wird. Wie kam es denn überhaupt dazu, zu dieser Begegnung mit Are Wehrland?
Ja, wir waren also im Taunus. Mein Vater hatte in Frankfurt sein Geschäft. Und dort war in der Paulskirche ein Vortrag von Are und Ebba Wehrland angesagt, 1952. Und wir selber waren Vegetarier, weil mein Vater sehr krank war mit 17 Jahren, eine TBC. Sein Vater war schon daran gestorben und die Ärzte sagten, ich kann dir nicht helfen. Und dann hatte er einen Bruder, der in Eden war, Oranienburg-Eden. Dort sind wir ursprünglich hergekommen. Und er hat gesagt, Heinz, stell deine Ernährung um und mach dir Priestnitzwickel und werde Vegetarier. Und dann meine Eltern, da hat mein Vater gesagt zu meiner Mutter, also du kannst bei deiner Mutter Fleisch essen, bei meiner Mutter, aber bei uns im Haus und mit unseren Kindern, da wollen wir vegetarisch leben. Und so war das auch.
Das hat Ihre Mutter auch einfach akzeptiert? Das war für Sie in Ordnung?
Sie hat das akzeptiert. Sie hat das akzeptiert. Ja, hat immer mal eine Ausnahme gemacht, aber sie hat das akzeptiert. Ja, und dann kam Are Wehrland. Mein Vater hörte den Vortrag. Und dann war das, was wir also vorher gelebt hatten, der Pudding-Vegetarismus.
Also nicht Aha, will sagen was?
Pudding-Vegetarismus. Also das heißt, man nimmt alles außer Fleisch, Fisch, Wurst und solche Dinge, aber nicht so eine gezielte Ernährung mit morgens Obst und Sauermilch und Getreideflocken, mittags vor allem die Frischkost, Rohkost, also bei uns wurde noch vieles gekocht. Und diese Lebendigkeit, die Auxone, die Lebensstoffe in der Nahrung, die hat man natürlich nicht, wenn man die Dinge kocht. Und Are Wehrland stand für eine Rohkost, für die Frischkost. Natürlich alles damals schon Bioland Demeter und das war auch im Taunus möglich. Und dann hat Are und Ebba Wehrland ein Haus gesucht, wo sie ihre Kurse halten können. Und da hat mein Vater das erste Haus in Bad Soden am Taunus gebaut, um dort die Wehrlands einzuführen. Und das ist bis heute so geblieben, über 60 Jahre.
Also das Haus gibt es noch, aber da gibt es natürlich keine Are Wehrland-Kurse mehr. Nein. Das heißt Haus Alice und wird heute, soweit ich weiß, als Restaurant betrieben, oder?
Ja, ich glaube ja.
Also das war das erste Haus. Ihr Vater war ja Frankfurter Kaufmann eigentlich, also ja. Vegetarier, klar. Aber was war denn Ihr Vater für ein Mensch? Also er muss ja auf jeden Fall jemand gewesen sein, der bereit war, sein Leben immer wieder völlig neu zu orientieren, umzugestalten und auch wirklich was zu wagen.
Ja, das war ausgesprochen mein Vater. Also er wagte, wenn er eine Idee, eine Erkenntnis hatte, hat er die auch umgesetzt. Meine Mutter war die Leidtragende, die musste immer alles tun. Und mein Vater war der Initiator, aber das war eine wunderbare Begegnung. Der eine hatte Ideen und der andere setzt es mit um.
Ihr Vater war ja auch so sehr von der Ernährungslehre von Are Wehrland überzeugt, dass er die Krankenkasse für die gesamte Familie einfach mal aufgekündigt hat,
ja.
Weil er eben sagte, wer sich so ernährt wie wir, der wird auch nicht krank. das sollte sich zeigen, das stimmte auch. Bei Ihrer Familie war das so. Aber wenn man das heute hört, das hört sich schon sehr verwegen an.
Ja, ja, ist auch verwegen.
Wie haben Sie das erlebt?
Da war ich noch zu klein. Und da wir nie krank waren, hat es mich auch gar nicht interessiert.
Wie erinnern Sie sich denn an die Kindheit in diesem Elternhaus?
Ja, Gott sei Dank, meine Eltern waren sehr offen. Wenn ich an Kindergeburtstagen war, dann war das nie, du darfst da nichts essen oder Eis oder Torten. Meine Eltern waren sehr offen und ich durfte alles nehmen. Und das war sehr positiv. Dadurch war ich nicht eingeengt. Aber mein Körper hat von alleine reagiert. Also das Eis, was ich auf den Kindergeburtstagen gegessen hatte, kam dann an der nächsten Ecke beim Nachhauseweg wieder den Weg rückwärts. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann spürt man, das ist nicht für meinen Organismus gedacht. Und dann ist es auch kein Verzicht, sondern einfach hineinspüren, was möchte denn mein Körper und wo fühle ich mich gut. Also was ich sicherlich sehr früh gelernt habe, ist, wie fühlt sich Lebensqualität an? Wie fühlt sich Lebensqualität an? Und das ist ein großer Dank an meine Eltern.
Und wie fühlt sich Lebensqualität an? Das heißt auch eigentlich der weitgehende Verzicht auf Zucker.
Ja, ja, ja. Zucker würde ich vor Fleisch und Fisch und solche Dinge setzen. Denn die Süßigkeiten, die sind Räuber in unserem Körper. Deswegen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn man das früh gelernt hat, ist es auch da kein Verzicht, sondern eine Selbstverständlichkeit.
Essen Sie nie ein Stück Torte?
Es ist so, ich hatte vor ein paar Jahren einen Unfall mit dem Fahrrad und hatte vom Kiefer her wackelige Zähne und musste eine Spange und war ganz schlimm. Und danach hat mir Süßes an den Zahnhälsen so wehgetan, dass ich seitdem 8 oder 9 Jahre sind, das her nichts Süßes mehr esse. Also das würde ich niemandem gönnen, aber es war keine bewusste Entscheidung, nie was Süßes zu essen. Aber jetzt ist es selbstverständlich. Also wenn man lange genug mal ohne Zucker gelebt hat, dann ist es gar nicht mehr schwer, dann ist einem alles zu süß.
Sie selbst sind ja ausgebildete Physiotherapeutin. Also, und das war für Sie ja auch eine Berufung. Wie kam es dazu?
Wir hatten im Haus eine Krankenschwester, die mit den Gästen Gymnastik gemacht hat. Und da habe ich zugeschaut und mit 14 Jahren wusste ich genau, ich werde Krankengymnastin, ich werde Physiotherapeutin. Und das bin ich auch geworden.
Was war denn das ausschlaggebende Moment? Warum hatten Sie das so als Berufung empfunden?
Einfach, weil ich mich gerne bewege. In Bad Soden, wo wir also waren, wo das erste Kurheim war, war vis-à-vis ein Reitplatz und das war mein Spielplatz und ich habe mich immer gerne bewegt und diese Bewegungsfreude, die ist ein Leben lang geblieben.
Sie wurden ja auch ziemlich früh ins kalte Wasser geworfen. Jetzt kommen wir nochmal auf Angelo Branduardi, den wir eben gehört haben, den italienischen Sänger. Also Ihr Vater hat weitere Wehrlandkliniken gegründet und Sie waren dann verantwortlich für die Wehrlandklinik in Alassio in Italien mit gerade mal 20. Wie erinnern Sie sich denn an diese Zeit? Was war da?
Ja, also Gott sei Dank ist man naiv genug mit 20, ohne noch einen Beruf zu haben. Rückwirkend denkt man, wie hat man das geschafft? Ara Wehrland hat in Alassio gelebt. Und als er starb, sollte das Haus an irgendjemanden verkauft werden. Und da hat mein Vater es gekauft. Und die Menschen wollten nicht immer in den Taunus und auch nicht immer in den Schwarzwald. Also hatten wir dort unten dieses Haus für Menschen, die mal eine Zeit lang fasten, sich gesund danach ernähren möchten und vor allen Dingen baden, im Meer baden wollen. Und das musste den Sommer über immer geführt werden. Und da haben wir 3 Schwestern, jeder das immer mal eine Saison geführt. Ich hatte gerade neu den Führerschein. Und wenn die Gäste am Bahnhof ankamen, fragten die, und wo ist Chefin? Naja, Chefin war 20 Jahre jung und hat es mit einer Freundin zusammen geschafft.
Und kam dann immer in einem rasanten Auto angefahren, um die Gäste dann ins Kurheim zu fahren, oder? Wie kam es denn dann zur Gründung von Friedborn im Schwarzwald? Also das Haus, das es heute noch gibt, das Sie mehr als 50 Jahre geleitet haben, das Ihnen und Ihrem Mann noch heute gehört, das später mal in eine Stiftung übergeben wird. Wie hat es Sie denn dann von Falkenstein im Taunus über Alassio dann in den Südschwarzwald verschlagen? Wie kam das?
Ja, im Taunus, dieses Haus, konnten die Eltern nur pachten, das Kurhaus, dann in Falkenstein. Und meine älteste Schwester, die ging von der EWG zum Europarat. Die andere hatte in Basel eine Tätigkeit und meine Ausbildung als Krankengymnastin begann in Freiburg. Wir hatten in Alassio das Haus und da waren es eben 400 Kilometer weniger bis in den Süden. Und das Haus, was jetzt Haus Friedborn immer noch ist, hat mein Vater Frau Wehrland vermittelt gehabt. Die hat dort 1,5 Jahre gelebt. Und dann hat sie gesagt, das Haus ist mir zu groß und ich möchte lieber höher liegend hinaus. Und hat sich in Seewies bei Davos ein Haus gebaut und hat zu meinem Vater gesagt, schauen Sie, wie Sie es wieder loskriegen. Und da hat er es gekauft und seitdem, seit 1960, sind wir in Friedborn.
Und Sie haben das Ganze ja auch gemeinsam mit Ihrem Mann gemacht. Auch er ist ein begnadeter Physiotherapeut. Wie sah denn da die Zusammenarbeit aus? Also das kann man ja auch nur machen, wenn man so Hand in Hand arbeitet, oder?
Ja, als wir uns kennenlernten, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt. Also es war klar, mein Mann bewegt sich auch gerne. Und nachdem er erst alle Tätigkeiten im Haus gemacht hat, hat er entschieden, ich will auch wie du Menschen behandeln. Und dann gibt es in Bad Säcking eine Massageschule, die er besucht hat. Und dann war klar, wir beide machen die physikalische Therapie im Haus. Und das war wunderbar.
Begleitet hat das Haus in den ersten Jahren tatsächlich Ihr Vater und Ihre Mutter?
Vor allen Dingen meine Mutter, ja. Mein Vater war meist unterwegs. Der hat auch überall hin Reisen gemacht, damit Menschen auch auf aller Welt, besonders in Europa, diese Ernährung und diese Art der Lebensweise kennenlernen. Und meine Mutter hat in erster Linie die Arbeit in Friedborn gemacht.
Also Ihr Vater hatte auch so ein bisschen das als Mission übernommen, die Lehre von Are Wehrland vom gesunden Leben in die Welt zu tragen.
Ja, gerade wenn man selber krank war. Das ist ja bei Kneipp, bei Priesnitz, bei all den Menschen gewesen. Wenn ich selber Gesundung erfahren habe, möchte ich es gerne weitergeben.
Wie kann sich denn Friedborn behaupten heute in der Konkurrenz mit vielen Hotels, die eben auch Wellness anbieten, mit vielen Modetrends, die Ernährungsstile propagieren? Was ist das Spezielle von Friedborn?
Dass wir eben sagen, wir sind kein Wellness, wir sind kein Hotel, sondern ein Kur- und Gesundheitszentrum, wo Verzicht geübt wird. Also wir haben eine Nische, um Menschen zu zeigen, es geht auch ohne Luxus, aber mit ganz hoher Qualität. Also die Qualität in den Therapien, in dem, was wir an Getränken, an Nahrung geben. Also die Qualität in erster Linie. Aber es ist immer schwer gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, seitdem meine Eltern, also 54, das dann in Soden auch gemacht haben, dass wir eine Zeit hatten, wo einfach nur die Menschen Schlange standen. Wir mussten immer dafür arbeiten.
Und immer auch Überzeugungsarbeit leisten.
Ja.
Wobei es natürlich auch, wenn man das Gemüse zum Beispiel, um die Gemüsebrühe zu machen oder wenn man Essen anbietet in dem Haus. Also wenn man das immer von Demeter-Qualität bezieht, das hat halt auch einfach seinen Preis.
So ist es. Und das ist die Qualität.
Sind die Menschen denn auch bereit, dafür zu bezahlen?
Andere kommen nicht zu uns, weil es ihnen zu teuer ist, weil sie sagen, da kriegst du nur zu trinken und musst Geld dafür bezahlen. Also das Publikum ist ein ganz anderes, als es sonst in Hotel oder in Wellnesshotels ist.
Warum ist es denn besser, man macht eine Gemüsebrühe aus Demeter-Gemüsen, als man kauft in einem Discounter zum Beispiel auch Biogemüse und kocht das dann da? Also was ist dieser qualitative Unterschied tatsächlich?
Nicht, was im Boden nicht ist, kann nicht in der Pflanze sein. Und was im Boden zu viel ist, ist dann auch in der Pflanze. Also es muss diese Erde, es muss die Pflanze, es muss der Umgang mit dem, was der Bauer sät und erntet und wie unsere Küche damit umgeht, ein ganz klarer Weg sein.
Eine Ihrer großen Leidenschaften außerhalb von Friedborn, außerhalb dieses Themas gesunde Ernährung, Fasten, Bewegung, na gut, Bewegung hängt damit auch zusammen, eine Ihrer großen Leidenschaften ist das Reiten. Also wie haben Sie es denn geschafft, trotz der vielen Arbeit, die Sie haben, tatsächlich noch Zeit für solch ein aufwendiges Hobby zu finden?
Ja, die muss man finden, wenn man ein Tier, wenn man ein Pferd hat, dann muss man die Zeit haben, sich darum zu kümmern. Und das war immer meine Krankenkasse, auch die meiner Familie, also der Kinder und meines Mannes. Beim Pferd, und das Pferd spürt sofort, ob man selber in Ordnung ist. Also diese emotionale Ebene, die ja auch eine große Rolle spielt, die ist im Reiten wunderbar. Also dieses Spüren, dieses Pferd und du versuchen eins zu werden. Und wenn das nicht gelingt, dann liegt es häufig nicht am Pferd, sondern an einem selber. Es war eine wunderbare Therapie und natürlich eine ganz große Freude. Wirklich die Freude beim Reiten ist enorm.
Sie haben als zweite Musik für unseren HR2-Doppelkopf Katie Melua ausgesucht. Wie kam es denn zu dem Entdecken von Katie Melua?
Ja, mein Mann und ich, wir waren in Baden-Baden. Und mein Mann, der war schon ein bisschen müde. Und es war angesagt, im Konzerthaus ein Konzert. Und ich dachte, ach, ich gehe noch nicht ins Bett. Ich schaue mal, was das ist. Keine Ahnung, was es war. Habe mir die Leute beim Reingehen angeschaut. Und dachte auch, na ja, die sehen alle so normal aus und nicht super, super gekleidet. Da kannst du so reingehen. Und dann war ich so fasziniert von dieser Frau, die gleichzeitig wunderbare Stimme hat und ihr Instrument und die Lebendigkeit in ihrem Körper. Also diese Ganzheit, das hat mich fasziniert und seitdem höre ich sie so gerne.
Wir hören Sie jetzt auch im HR2-Doppelkopf mit der Fastenexpertin Brigitte Greim. Und zwar den Titel Two Bare Feet, in dem Katie Melua sehr passend zu unserer Sendung singt, dass man ja eigentlich nichts braucht, keine Nahrung oder solche Sachen, aber zwei nackte Füße, um richtig tanzen zu können und sich gut zu fühlen.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is two bare feet.
Two Bare Feet von Katie Melua, gesungen und ausgesucht für den Doppelkopf in HR2 Kultur, hat ihn die Ernährungsexpertin und Physiotherapeutin Brigitte Greim. Friedborn im Südschwarzwald, das gibt es ja als Fasten- und Kurzentrum seit 50 Jahren. Und wieder richtig beginnen mit dem Essen nach dem Fasten oder überhaupt zu lernen, richtig zu essen, das ist auch das, was Sie den Menschen nahebringen wollen, Brigitte Greim. Wie isst man denn, wenn man aufhört mit dem Fasten? Also den Apfel hatten wir ja schon als Thema, aber dann geht es ja weiter.
Ja, beim Mittagessen gibt es dann eine geschälte Pellkartoffel. Sonst essen wir die Kartoffel mit der Schale, aber beim Abfasten ohne Schale, mit einer Sauermilch. Am Abend gibt es eine Kartoffel-Möhrensuppe, also Kartoffel-Möhren klein geschnitten, geköchelt, ein bisschen gewürzt. Den zweiten Tag morgens schon Trockenfrüchte, um die Verdauung anzuregen, verschiedene Flocken, eine Sauermilch, also eine Art Müsli. Mittags dann schon Möhre, rote Beete, Salat, Pellkartoffel und Quark. Und Abend wieder das Molino, also die Mischung Weizenkleie, Leinsamen, Rosinen, Feigen. Das Ganze soll wieder die Verdauung in Gang bringen. Also ein wichtiger Punkt nach dem Fasten, eine Ernährung zu wählen, die der Darm mag und die Darmtätigkeit anregt. Ab dritten Tag empfehlen wir dann eine laktovegetabile Vollwerternährung, also morgens eine Art Müsli, mittags Frischkost, Pellkartoffeln und Quark und abends Getreide oder eine Suppe oder Brot, Butter, Käse.
Also das ist das, was Are Wehrland auch propagiert als eine gesunde Ernährung. Und das ist auch das, was Sie hauptsächlich essen und was Sie einfach zu der Frau gemacht hat, die Sie heute sind.
So ist es.
Was passiert, wenn man nach 3 Wochen Fasten Heißhunger auf ein fettes Schnitzel bekommt und dann dem nachgibt? Das endet schlimm, oder?
Wird einem einfach übel und es kommt den verkehrten Weg wieder raus und man ist geheilt.
Also es ist gar nicht so dramatisch. 50 Jahre Leitung eines Kurhauses, da haben Sie auch Moden miterlebt, Sie haben unterschiedliche Behandlungsmethoden erlebt. Wie haben sich denn diese Behandlungsmethoden verändert?
Sie sind sehr viel sanfter geworden. Also die Menschen, dieses Fühlen durch die vielen Therapien, durch die sensibleren Therapien, geht es immer wieder ums Fühlen. Und so haben sich auch die Behandlungen wirklich über die Hände verändert.
Wasser. Also Behandlungen heißt Massagen nach verschiedenen Methoden.
Verschiedene Methoden haben sich da entwickelt. Also es ist alles viel sensibler geworden.
Sie machen ja seit Sie 11 sind Yoga. Was für einen Stellenwert hat das Yoga?
Hat auch begonnen, schon als Are und Ebba Wehrland bei uns waren, waren schon die ersten Yoga-Lehrer da und ich habe als Kind mitgemacht. Und also Yoga gehört zu dem, was wir anbieten seit Beginn. Einfach dieses Wahrnehmen des Körpers in seiner Dehnung, in seiner Mobilisation, in seiner Kräftigung, in dem Atem, in der Beweglichkeit. Einfach der Körper ist mein und nicht der Körper bestimmt mein Leben, sondern ich bestimme, indem ich den Körper besser spüre, mein Leben. Und das ist einfach wunderbar, sich wohl in diesem Geschenk Körper zu fühlen.
Also die Behandlungsmethoden sind sehr viel sanfter geworden. Wenn man heute so ein bisschen in der Historie blättert und dann liest von Fieberbädern, die es damals gegeben hat, Überhitzungsbäder, welcher Idee ist man denn damals gefolgt und warum macht man das heute nicht mehr?
Ach, man macht es noch. Also wir haben es und immer noch die Möglichkeit, Fieber ist die beste Möglichkeit der Gesundung. Also gib mir Fieber und ich kann sozusagen alles heilen. Es gibt auch Kliniken, die nur mit Fieber heilen. Also das Erste, wenn wir krank werden und hoffentlich Hochfieber haben, dann gesunden wir. Deswegen, diese Methoden sind natürlich ein bisschen schwierig für den Patienten, denn es ist unangenehm. Ich weiß, einer unserer Ärzte, als wir noch die Fieberbäder machten, der kam und schaute, ob jemand wirklich nur die Nasenspitze aus dem Wasser hat. Denn wenn das Wasser uns umgibt und das Wasser die Temperatur ansteigt, bekommen wir Fieber. Und dieses Fieber heilt, verbrennt. Also heute die vielen Probleme mit den Viruserkrankungen, mit den ganzen Erkrankungen, die man dann nur durch Antimittel bekämpft, da wäre Fieber ideal. Also Fieber ist die erste Gesundung.
Ihr Vater hat ja auch ein Buch geschrieben, er hat das die Wunderkur genannt. Und unter anderem empfiehlt er da den sogenannten Prießnitz-Wickel. Was ist denn das? Das ist ja heute kaum noch bekannt, oder?
Ja, kaum noch bekannt, dieser Wickel. Also das ist ein Tuch, was man auswringt, kaltes Wasser. Und dann das kalte Wassertuch um den Körper, um den Brustkorb herumwickelt. Dann noch ein trockenes Tuch und ein Wolltuch. Und da bleibt man so lange drin, bis das innere Tuch trocken ist. Und das zieht was auch immer aus dem Körper heraus. Und hinterher fühlt man sich wie neu geboren.
Als das Kurzentrum Friedborn 1974 neu gebaut, umgebaut wurde, da gab es ja auch noch ein ganz großes Interesse an Kneippkuren und auch an Wassergüssen. Diese Einrichtungen gibt es bei Ihnen im Haus noch, aber so richtig viel in Anspruch genommen werden die nicht mehr,
nein,
oder?
Nein. Erstens muss man sehr früh aufstehen und viele Menschen in ihrem Urlaub wollen nicht schon morgens um 6 Uhr antreten zu Kneippgüssen.
Und warum dann, muss das denn so früh sein?
Damit aus dem Bett heraus der Körper warm ist. Also Kälte sollte man nur auf einen warmen Körper tun. Und aus dem Bett heraus dann das kalte Wasser ist natürlich erstmal unangenehm. Aber wenn dann die Kälte überwunden ist und man sich vielleicht wieder ins Bett hineingelegt hat oder dann zur Gymnastik, zur Bewegungsformen geht, dann dieses Gefühl der Wiedererwärmung ist wunderbar.
Sie selbst haben über das Yoga hinaus auch noch eine ganz besondere Form der Bewegung, die am frühen Morgen in Fridborn auch praktiziert wird. Sie machen das seit sehr vielen Jahren. Das Ganze heißt Shibashi, das kommt von den Philippinen. Was genau ist das?
Ist eine Bewegungsform, wo Bilder gemalt werden. Also Gymnastik ist ja, dass ich mich bewege, einfach Gutes tue für meine Gelenke. Und im Shibashi heißt übersetzt, man malt Bilder. Man malt 18 Bilder. Und das sind alles Emotionen, sind schöne Bilder.
Also die malt man mit dem Körper? Gestaltet Bilder?
Ja, der Körper gestaltet Bilder, also man malt einen Regenbogen, das ist eine große Seitbeuge nach rechts und links oder eine Taube öffnet ihre Flügel, dann öffnen sich die Arme in die Weite und gehen wieder nach vorne Richtung Brustbein. Es sind also Bilder, die mit dem Körper gemalt werden. Und für mich ist das Schönste daran, wir tun, was wir denken. Also häufig machen wir Dinge 2, 3, 4, 5 gleichzeitig. Frauen können mehr gleichzeitig machen. Und nun etwas zu haben, wo ich mich auf ein Bild konzentriere und es zeichne mit meinem Körper. Also der Kopf, die Gedanken, die Bewegung und der Atem werden eins. Und diese Einheit, die ist wunderbar für unser Nervenkostüm.
Wie haben Sie denn das Shibashi kennengelernt? Wie gesagt, es kommt von den Philippinen.
Ich habe eine große Schwester, also ursprünglich ist es natürlich die Schiene wie Tai Chi und Qigong aus dem Chinesischen. Aber ich habe eine große Schwester, die gelehrt hat, feministische Theologie auf den Philippinen und gesagt hat, du, die machen hier was ganz Tolles, es nennt sich Shibashi, komm her und lerne es. Und dann bin ich mit der ältesten Tochter, die jetzt Fridborn macht, rübergeflogen und habe das gelernt. Und seitdem gehört Shibashi zum Morgenprogramm und ist in Fridborn mein liebstes Kind.
Wir hören gleich noch die Musik, die da immer dazu gespielt wird. Aber vorher noch, Brigitte Greim, wenn Sie Ihre Philosophie in einem Satz oder in zwei Sätzen zusammenfassen, was sagen Sie da?
Spüre, dass das Leben schön ist.
Zum Abschluss unseres Gesprächs hier in HR2 beim Doppelkopf haben Sie eben noch eine Musik mitgebracht, Brigitte Greim. Und das ist die, die Sie jeden Morgen in den CD-Player legen und dann mit den Gästen im Kurzentrum Fridborn im Südschwarzwald genau das praktizieren, was Sie selbst auf den Philippinen gelernt haben. Wir hören das zum Abschluss. Shibashi-Musik, die Brigitte Greim hat komponieren lassen, extra für das Shibashi-Training oder das Angebot, Shibashi in Fridborn zu machen. Ich bedanke mich bei Brigitte Greim für den Besuch hier im HR2 Doppelkopf. Ursula May war am Mikrofon und zum Abschluss hören wir noch die Musik, die zum Shibashi in Fridborn im Kurzentrum im Schwarzwald angeboten wird.